geht voran beim Wiederaufbau im Ahrtal. An Straßen, Brücken und der Bahnstrecke. An Schulen, Vereinsheim und vielen anderen Orten, die ihre Heimat, die Verbandsgemeinde Altena prägen, wird gebaut. All das wäre ohne die Menschen hinter den Kulissen des Wiederaufbaus nicht möglich. Doch wer sind diese Personen und wie wirken sie am Wiederaufbau mit? In diesem Podcast treffe ich mich unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Orte und Verbandsgemeinde, Projektmanagerinnen und Managern, Fachexpertinnen und Experten aus dem Bau sowie Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde, die mir im Gespräch tiefere Einblicke in den Wiederaufbau geben. Mein Name ist Marianne Reiß. Ich bin Teil des Projektteams, das die Verbandsgemeinde Altena bei der Kommunikation des Wiederaufbaus begleitet. Und ich darf Sie in den kommenden Monaten durch die Folgen des Podcasts führen. Der Podcast ist gefördert durch den Wiederaufbaufonds mit finanzieller Unterstützung des Bundes und der Länder. Heute bin ich im Gespräch mit den Projektsteuerern des Wiederaufbaus, Judith Berger International und Zukunft Mittel-A. Mir gegenüber sitzen einmal Felix Kamprad von Judith Berger International.
Schönen guten Tag.
Hallo. Und Martin Schell von der Zukunft Mittel-A.
Hallo.
Schön, dass Sie beide da sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich zu Beginn erstmal persönlich vorstellen. Herr Kamprad, vielleicht wollen Sie ja durchstarten.
Sehr gerne. Vielen Dank und vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu erzählen, über unsere Arbeit zu erzählen und über den Wiederaufbau. Zu meiner Person. Ich heiße Felix Kamprad, bin stellvertretender Regionalbüroleiter der Julius Berger International. Wir sind ein international tätiges Planungs-, Projektsteuerungs- und Beratungsbüro mit unserem Hauptsitz in Wiesbaden. Unser Unternehmen hat knapp 360 Mitarbeitende und wir sind seit 130 Jahren in der Baubranche aktiv. Und für den Wiederaufbau in der Verbandsgemeinde Altena sind wir seit 2022 mit der Projektsteuerung beauftragt. Ich selbst bin allerdings schon seit Oktober 2021 im Ahrtal.
Sehr schön. Herr Schell, wollen Sie gerne direkt anschließen?
Schließe ich direkt an. Wir sind was kleiner, aber das ist, kommt einfach daher, dass es natürlich die Umstände andere waren. Also mein Name ist Martin Schell, ich bin 43 Jahre alt, Vorstandsvorsitzender der Zukunft Mittel-A, AÖR, Anstalt des öffentlichen Rechts. Wir sind 11 Mitarbeiter mittlerweile, wir sitzen in Dernau und wir sind eine 100% kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts der Ortsgemeinden Dernau-Rech und Maischers.
Herr Schell, Sie haben ja eben schon erwähnt, es handelt sich bei Zukunft Mittel-A um eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Wie kam es denn zur Gründung der Zukunft Mittel-A und was steckt hinter dem Namen?
Die Gründung kam im Prinzip kurz nach der, wir sagen, der Blaulichtphase zu. Die drei Ortsgemeinden haben nach der Flut erstmal jeder für sich natürlich in ihren Krisenstäben die Katastrophe versucht zu bewältigen. Und dann hat man aber irgendwann festgestellt, jetzt arbeiten wir im Krisenstab zum Teil auch mit den Orten zusammen. Was machen wir denn ab August, September, Oktober, November, Dezember? Denn die Ehrenamtler in den Stäben, das ging ja nicht. Und in Abstimmung der drei Ortsbürgermeister, die das damals forciert haben, mit der Verbandsgemeinde und dann auch mit dem Gemeindestädtebund, hat man dann eben eine Unternehmensform gesucht. Und die GmbH lag eigentlich auf dem Silbertablett, aber die Anstalt des öffentlichen Rechts ist im Prinzip das kommunale Gegenstück. Und das hat dann hauptsächlich auch Haftungsgründe auch mit den Themen der Gemeinden zu tun und aber auch Vorteile in der Förderfähigkeit, was alles so eingeflossen ist. Und wir sind eben kommunal und das birgt uns gerade in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde einfach auch viele Vorteile.
Wollen Sie gerade noch mal erwähnen, um welche drei Orte es sich handelt?
Ja, das sind hier drei Ortsgemeinden, das ist Maischers, Rech und Dernau.
Wenn ich es richtig rausgehört habe, stammen Sie auch aus der Verbandsgemeinde Altena und leben hier mit Ihrer Familie. Welche Auswirkungen hat denn diese persönliche Verbindung auf Ihre Arbeit? Gibt es vielleicht Punkte, wo das Ganze hilfreich ist oder auch Punkte, wo es eher hinderlich ist?
Ja, also es hilft schon, dass man die Eigenarten der Menschen hier kennt. Die hat man ja auch selber und dann ist es trotzdem einfach von Vorteil. Und die Ortskenntnis und die Zusammenhänge zu kennen, ist vor Ort einfach ein Fund. Das Gold wert, absolut. Das haben wir auch in der Zusammenarbeit oft. Ich denke, das ist, sagen wir mal, der Hauptwert der ganzen Arbeit und die Affinität zu dem Bauthema dann auch noch. Und man baut ja seine Heimat auf. Von daher ist das schon der Vorteil. Der Nachteil, das kann man auch offen sagen, ich gehe aus der Tür und habe die Arbeit eigentlich immer vor der Tür. Also das ist mal, ich selber lebe mit meiner Familie in Dernau und meine Kollegen dann auch alle aus der Region, alle auch direkt, haben das sehr ähnlich, dass man, wenn man rausgeht, eigentlich sofort arbeiten könnte, wollte. Deswegen muss man so ein bisschen Abstriche machen, aber wir wissen ja, wofür wir das machen und wir machen das sehr gerne. Aber das ist manchmal schon herausfordernd, ja.
Herr Kamprad, bei Ihnen sieht es ja ein bisschen anders aus. Sie kommen nicht direkt aus dem Ahrtal, sind jetzt quasi für die Arbeit hierher gekommen. Haben Sie einen anderen Blick auf den Wiederaufbau und auch aufs Ahrtal, auf die Verbandsgemeinde Altena? Beeinflusst das Ihre Arbeit?
Also das ist ein großer Luxus, weil wenn ich da nach Hause komme, ich wohne in Wiesbaden, dann ist tatsächlich zumindest nicht die Baustelle direkt vor meiner Tür. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man in so einer Situation, wie jetzt wir hier im Ahrtal sind, dann vergisst man das nicht. Das geht einem nicht aus dem Kopf. Also das ist tatsächlich so eine Arbeit, die nimmt man abends mit ins Bett und wenn morgens der Wecker klingelt, dann ist die auch wieder im Kopf. Also da muss man mit Herzblut dahinter stehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und so ist das auch, wenn man von außen kommt. Also ich hatte es eben ja schon bei der Einleitung gesagt, ich bin seit Oktober 21 schon hier. Das war nicht die extreme Blaulichtphase, aber wir haben schon noch das Chaos mitgekriegt, wie es was hier am Anfang war. Also ich weiß noch ganz genau, als wir in Bad Neuenahr gestartet sind Anfang Oktober und haben dann unsere Kollegen nach Altenahr gebracht und dann wollten wir mal in die Orte, ja, noch Maischoss rechnen, wollten einfach mal das Tal entlang. Ja, und du merkst einfach, du kommst da nicht hin. Es geht einfach nicht einfach mal eben so. Und wenn man das realisiert hat, dass das hier gefühlt die größte Baustelle Deutschlands ist und das Ganze seit 21, das ist nicht ohne, das lässt einen nicht los, auch wenn man von außen kommt. Und andererseits ist es natürlich schon so, dass wir mit unserem Team, mit unserer Erfahrung da ein bisschen was mitbringen können. Wir sind es gewohnt, ganze Stadtteile zu bauen, wir sind es gewohnt, teilweise Städte zu bauen. Dann ist es natürlich schon so, man versteht die Größe. Man weiß, was es bedeutet, was 1 Milliarde Euro sind. Man weiß, was 1,5 Milliarden Euro sind. Das ist einfach, da haben wir keine Angst vor, da haben wir Respekt vor. Wir wissen aber, was es bedeutet, worum es geht und wie man das Ganze anpacken muss. Und dementsprechend bringt so ein bisschen der Blick von außen aus unserem internationalen Geschäft natürlich viel, bringt uns viel, hilft uns einfach viel. Aber dieses regionale Verständnis, das, was Martin eben auch so schön gesagt hatte, das ist einfach absolutes Gold wert. Und wir sind super happy, dass mittlerweile unser Team aus ungefähr 50% lokalem Personal besteht. Also Menschen, die hier aus der Region kommen, die hier verbunden sind. Wir haben aber auch Kollegen, die von außerhalb dazugekommen sind, die trotzdem jeden Bach und jeden Wirtschaftsweg kennen. Also das muss man ja auch sagen, wenn man so lange da unterwegs ist und nach Feierabend dann eben wandern geht oder mit dem Fahrrad fahren geht, man kennt die Orte schon ganz gut mit der Zeit.
Das leitet auch sehr schön über zur nächsten Frage. Sie haben ja eben erwähnt, Sie sind schon seit 2021 hier und Sie schon seitdem Sie hier leben, da Sie von hier kommen. Was nehmen Sie denn persönlich aus dem Wiederaufbau mit? Was sind besondere Erfahrungen, die Sie auch schon gemacht haben jetzt während des Wiederaufbaus? Herr Schell, vielleicht wollen Sie mal beginnen.
Ja, also was nimmt man vor allen Dingen mit, ist, man geht aus einer Phase der Katastrophe in eine strukturelle Phase über. In der ersten Zeit war ja, ich sag's mal, positive Anarchie und musste dann relativ schnell feststellen, dass das eben nicht mehr ist und dass man sehr in geordnete Bahnen gelenkt worden ist, das muss man einfach auch so sagen. Und was man hier wirklich mitnehmen kann, ist, wenn man das Ganze mit einer gewissen Geduld und Ruhe dann auch strukturiert, dann funktioniert das auch. Und man kann schon auch, wenn man von außen dann, ich komme nicht aus der Verwaltung, versucht dann diese Themen etwas zu forcieren, funktioniert es auch. Und wenn man hier bereit ist, die Sachen so anzunehmen und auch bereit ist zu lernen, gerade im, ich sag mal, bautechnisches Verständnis, hohe Affinität habe ich, aber selber auf dem Bau gearbeitet dann nicht. Das ist diese Lernkurve, die man hier hat, auch im Schaffung von Genehmigung, Planungsrecht, Umgang mit Behörden. Das sind ja Dinge, also ich glaube, Felix, vielleicht machen wir das nach dem Podcast in 2-3 Jahren mal und fangen mal an, Bücher zu schreiben. Und ich meine auch wirklich Bücher, was man hier eigentlich so erlebt und auch viele positive Dinge. Aber das ist, glaube ich, das, was man mitnimmt, dass man diese Erfahrung, die man jetzt bekommt, aus meiner Sicht nirgendwo so bekommen kann. Das muss man einfach so sagen.
Ich würde noch ein Wort dazwischen packen, so komprimiert bekommen kann. Also das ist wirklich, wirklich extrem, das, was wir hier alle gemeinsam durchmachen, das ist tatsächlich eine richtig harte Schule für alle Seiten. Das ist eine harte Schule für die Bevölkerung, genauso aber auch für die Verwaltung, für die Ehrenamtlichen, genauso auch wie die Hauptamtlichen und die Verwaltung in der Verbandsgemeinde, aber auch eben auf Seiten der Fördergeber. Also es ist ja nicht so, dass es eine Blaupause gibt, wie funktioniert Wiederaufbau. Ja, wir haben haben in Deutschland schon Wiederaufbau gehabt. Wir haben in Deutschland Flutkatastrophen und dergleichen gehabt. Aber das heißt nicht, dass es eine Blaupause dafür gibt, wie man das Ganze löst. Das existiert einfach nicht. Und vielleicht dann, was für mich einfach so ganz besonders prägend ist oder die Erfahrung, die ich so gemacht habe, das sind alles sehr persönliche Erfahrungen mit den Menschen einfach vor Ort zu sehen, wie die vor allem auch die Ehrenamtlichen und die Verwaltung Tag und Nacht arbeiten. Also das, ich weiß noch, wie es am Anfang war. Wir haben abends um 10 Uhr mit der Verwaltung noch telefoniert und das war in Anführungsstrichen kein Problem. Da waren Menschen, die kurz vor der Pension oder kurz vor der Rente waren und die haben sich wirklich kaputt geackert. Und das war einfach beeindruckend zu sehen, mit welcher Hingabe das alle gemacht haben und wie auch die Bevölkerung hier vor Ort tatsächlich das Ganze über sich ergehen lassen muss, was jetzt gerade passiert. Also wenn man jetzt einfach mal die unheimlich schreckliche Situation in der Flutnacht sich vorstellt, das ist ein kurzer Zeitraum mit extrem furchtbaren Erfahrungen und ganz, ganz schlimmen Ergebnissen gewesen. Menschen haben ihr Leben verloren. Und wenn man dann sieht, was jetzt aber danach folgt, das sind 10 Jahre, lass es vielleicht nachher 15 Jahre sein.
Ja, die werden wir brauchen, ja.
Richtige Baustelle. Und also man lebt auf der Baustelle. Also Martin, du lebst mitten auf der Baustelle und deine ganze Familie, alle deine Freunde, deine Verwandten, das ist nicht ohne. Und das macht nicht Spaß. Das macht keinen Spaß. Also das muss man auch sagen. Das belastet.
Bevor wir einen tieferen Blick in den Wiederaufbau wagen, würde ich vorschlagen, dass wir einmal über die Rolle des Projektsteuerers sprechen. Der ein oder andere fragt sich bestimmt, was macht denn eigentlich so ein Projektsteuerer? Welche Rolle nimmt ein Projektsteuerer im Wiederaufbau auf? Herr Kamprad, vielleicht können Sie kurz erklären, wie die Rolle ausschaut.
Kannst du zumindest versuchen. Also der Projektsteuerer, der ist vielleicht am einfachsten gesagt die rechte Hand der Verwaltung oder die rechte Hand des Bauherrn, die rechte Hand der Ortsgemeinden, diejenigen, die verantwortlich sind. Die brauchen jemanden an ihrer Seite, der mit Fachkompetenz, mit Erfahrung den Wiederaufbau steuert, lenkt, viele Dinge vorbereitet, Entscheidungen vorbereitet, mit Rat und Tat zur Seite steht. Also wir machen im Prinzip alles, dass die Projekte vorangehen. Wir treffen aber keine Entscheidung. Die Entscheidungen trifft der Souverän mit seinen Vertretern, sprich die Bevölkerung mit den gewählten Vertretern. Die müssen die Entscheidungen treffen.
Herr Schell, wollen Sie etwas ergänzen?
Das ist zu ergänzen, ist eigentlich, wir verstehen es ein bisschen als so eine Schnittstellenbündelung. So kann man es eigentlich sagen. Die Entscheidungen liegen ganz klar bei den Gremien und bei den Ortsgemeinden. Wir haben ja die besondere Situation in der Verbandsgemeinde vor allen Dingen, dass jede Ortsgemeinde seine eigene Planungshoheit hat. Das ist ja in anderen Bereichen ja anders. Auf der Gemeinde Grafschaft wäre das anders. Da liegt das alles in Ringen im Rathaus für alle anderen Orte. Und hier ist es eben jeder Bürgermeister, jeder Gemeinderat, jeder Bauausschuss hat die eigene Planungshoheit. Und wenn man dann auch mal über Schnittstellenthemen spricht, wie jetzt, da geht ein Wirtschaftsweg durch beide Gemarkungen oder ein Bach, das ist noch viel schlimmer. Gewässer ist sehr kompliziert. Also ein Wirtschaftsweg durch beide Gemarkungen ist auch unsere Rolle, quasi diese Schnittstellen zu bündeln, also mit beiden Bürgermeistern zu sprechen, mit der Verbandsgemeinde und zu sagen, wann machen wir einen Termin, wer ist jetzt wann für was zuständig. Da sprechen wir uns auch mit den Projektsteuern untereinander ab, wer macht jetzt was, wo gehen wir hin? Und von daher ist es so ein bisschen diese Schnittstellenbündelung und Ansprechpartner für alle Beteiligten zu sein und versuchen eben die Informationen auch zu bündeln. Denn das ist oft die Herausforderung, eigentlich zu gucken, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig und nicht, dass alle losrennen und gucken, wer ist zuständig, dass einer guckt.
Genau.
Und das ist unser Sparringspartner dann quasi, ist dann wirklich dann auch die Verwaltung, um zu sagen, wie geht es jetzt weiter und wir in einer Struktur. Denn eins ist ganz wichtig, bei der Verbandsgemeinde sind viele im Hauptamt in der Verwaltung tätig, die eigentlich die ehrenamtlichen Ortsbürgermeister ja unterstützen sollen. Aber die Verbandsgemeinde hat ja mit ihrer eigenen Wiederaufbau, Feuerwehrhäuser und Schulen zum Beispiel, ist ja auch schon eingebunden. Und die Ortsgemeinden sind alle ehrenamtlich. Das heißt, in dem Fall ist das Thema Projektsteuerung und Aufbaugesellschaften, die wir an da haben, einfach extrem wichtig, um da auch überhaupt eine professionelle Struktur vorhalten zu können und die Dinge abarbeiten zu können.
Und dazu auch ergänzend vielleicht einfach noch auch Kapazität mitzubringen. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Genau.
Die Verwaltungen in Deutschland und auch hier in der Region sind ja jetzt nicht so dick besetzt, dass man sagen kann, die haben jetzt 20, 30, 40 Leute da rumsitzen, die nichts zu tun haben. Das Tagesgeschäft läuft ja einfach weiter. Das muss trotzdem funktionieren. Und der Wiederaufbau kommt ja nur einfach hinzu. Also wenn ich jetzt mal Wildzahlen schieße, eine Verwaltung, die vorher, sage ich mal, 25 Millionen Euro im Jahr verwaltet hat, egal was es ist, Lohnkosten, Baukosten, alles Mögliche, soll plötzlich mal eben 100 Millionen Euro Bauleistung verwalten. Also das geht ja nicht einfach so und da braucht man externe Unterstützung. Und da ist natürlich gut, dass die Fördergeber sich geeinigt haben, dass eine Funktion wie eine Projektsteuerung einfach auch förderfähig ist, dass die Verwaltung das so stemmen können.
Sie haben eben schon ein bisschen was dazu gesagt, also so der professionelle Blick auf den Wiederaufbau, aber auch andere Fähigkeiten sind ja wichtig. Was muss ein Mitarbeiter in der Projektsteuerung so mitbringen, neben dem professionellen Blick, vielleicht auch das passende Studium?
Boah, das ist natürlich nicht recht hilfreich, aber es gibt ja auch Gegenbeispiele, also die das Ganze nicht studiert haben und trotzdem das ziemlich gut hinkriegen. Also man muss auf jeden Fall eine hohe Flexibilität im Kopf haben, muss sehr offen sein für verschiedenste Themen. Also es reicht jetzt nicht, oder das heißt, es reicht, ist ein bisschen falsch ausgedrückt vielleicht, ein reiner Statiker, der unheimlich gut eine Statik berechnen kann, kann einem vielleicht erklären, wie eine Brücke funktioniert, wie eine Brücke steht. Das heißt aber noch lange nicht, dass er koordiniert bekommt, dass eine Brücke gebaut wird. Genauso wenig ist es hilfreich, wenn ich jetzt einen BWLer habe, einen Wirtschaftler habe, der soll sich plötzlich um das Bautechnische mitkümmern. Also das ist immer so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Fachbereichen, die da einfach förderlich sind. Also es ist mit das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich eine gewisse Flexibilität und ein großes Interesse und eine unheimlich große Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Das ist für mich persönlich mit das Wichtigste. Es ist auch wichtiger, ob jemand Bauingenieurwesen studiert hat oder Architektur. Das macht oftmals gar keinen Unterschied an der Stelle.
Also es ist jetzt, wir beide suchen ja Personal wie jeder, aber es ist ja schon so.
Auf jeden
Fall. Und es ist, man schreibt ja klassisch in so eine Stellenanzeige Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit. Das sind mit Sicherheit die Kernsachen. Ich sage, positiven Pfeil im Kopf zu haben, also sich also mit Humor der Sache zu begegnen, ohne ins Lächerliche zu kommen, sondern wirklich zu sagen, Ich nehme das an, wie es ist, und den Biss zu haben, diese Sachen dann auch einfach zu durchdringen. Ich glaube, das sind Fähigkeiten, die Ingenieure, BWLer, Versicherungsleute, egal wer, die haben die ja, die Menschen. Und deswegen gucken wir da auch nicht so sehr, was hat derjenige für eine Ausbildung, Zeugnisse, das ist alles nicht wichtig, sondern was hat der vielleicht mal gemacht, welche Erfahrung, vielleicht sogar nebenher oder so. Das ist eher das Wichtige. Und dann eben auch, ich glaube, die Lust daran, im Ahrtal wirklich für die Menschen quasi hier eine Infrastruktur aufzubauen von einer großen Baufirma, die gerade die Bahn baut, die sagt ganz klar, wir sind hier im größten Sandkasten Deutschlands unterwegs und hier ist alles neu. Also gibt nichts, was so nach Blaupause einfach genau so wieder aufgebaut wird eigentlich. Und neu gedacht werden muss mit allem, was dazu gehört. Von daher, wenn man jemanden sucht oder hat, dann guckt man eher danach, also dass man diese Fähigkeiten an sich mitbringt, hier positiv der Sache zu begegnen.
Das heißt, ich nehme mit, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig ist, so einen typischen Tag im Berufsalltag eines Projektsteuerers bei Julius Berger oder ZMA zu beschreiben.
Ja, also einen typischen Tag war dazu, das letzte Mal einen typischen Tag.
Also das ist gibt's nicht. Also das kann man eigentlich so sagen. Vielleicht steige ich da direkt ein. Man kann sich Termine machen, man kann sich vornehmen, was man am nächsten Tag macht. Ich bin da auch ganz fleißig, immer meine Termine machen. Mein Kollege, der das dann jetzt vielleicht irgendwann hört, lacht jetzt wahrscheinlich. Das Problem, was wir eben haben, oder das Gute, ist, wir sitzen vor Ort, ja direkt hier im Ahrtal, und da kann immer was sein auf einer Baustelle. Und wir haben eben nicht eine Baustelle, sondern wir haben 10, 15 Baustellen gleichzeitig. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer zu sagen, was kommt denn eigentlich morgen? Das macht es sehr spannend. Ich glaube, neben Lesen und Sprechen, die beiden Hauptaufgaben, das ist jeden Tag gleich. Es ist das Typische, sage ich mal, in unserem Job. Aber so ganz typisch zu sagen, ich mache das, dann mache ich das, dann mache ich das, funktioniert nicht. Also nicht bei uns.
Kann ich vollkommen beipflichten. Also es ist ein theoretischer Gedanke, dass man sich eine Woche plant. Also das machen wir ja auch immer. Ne? Wir gehen so freitagsabends gehen wir so die nächste Woche durch und gucken, wo sind kritische Punkte, wo sind kritische Termine, wo müssen wir vielleicht uns ein bisschen mit einbringen, wo kriegt der Projektverantwortliche das ohne Probleme alleine hin. Da machen wir uns schon einen Plan. Aber man muss auch realistisch sein. Wir sind immer noch am Bau. Und da passiert so unglaublich viel, so wie Martin gerade gesagt hat, 15 Baustellen, also parallel ist kein Thema. Ich meine, momentan sind wir bei knapp 50 Baustellen der Bauausführung, die wir jetzt allein betreuen. Da passiert immer etwas.
Sie haben auch schon bei den anderen Antworten über die Herausforderungen gesprochen. Vielleicht wollen Sie ja beide nochmal in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, was die größten Herausforderungen sind und was eventuell auch hilft, diese zu lösen oder diese anzugehen zumindest. Herr Schell, vielleicht wollen Sie mal beginnen.
Das ist ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Also der 1:1 Wiederaufbau, gleiche Stelle, gleicher Rahmen, gleiche Gebäude, gleiche Quadratur, gleiche Flächen, ist kein Problem. Das geht sehr schnell, das ist richtig. Jetzt ist natürlich, stellt sich dann immer die Frage, ist es sinnvoll, das genau so wieder aufzubauen mit allen Facetten, die dann eben früher vielleicht schon bedacht worden sind oder nicht, in welchen Möglichkeiten. Die VV-Wiederaufbau gibt schon auch Möglichkeiten, nach Stand der Technik zu fördern, das ist sehr gut. Aber ich sage mal so, wenn wir Planungsrecht brauchen, dann werfen wir den Fallschirm aus. Das ist einfach so. Und das ist so ein Wunsch, den ich auch immer gerne an solchen Stellen dann auch loswerde, ist, wir fürs Ahrtal werden da nicht mehr in irgendeiner Form eine große Erleichterung erfahren. Aber zukünftig sollte man sich immer Gedanken machen, Sonderplanzonen, Sonderwirtschaftszonen mit Erleichterungen, die wirklich funktionieren, zu machen. Denn ich denke, bei Vergaben geht es ganz gut. Das sind Erleichterungen, die gut sind. Aber wenn wir Planungsrecht brauchen, das ist für mich die größte Herausforderung, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, dann ist einfach der Bremsfallschirm ausgeworfen, so muss man sagen.
Ich würde dir gern widersprechen, aber ich kann es nicht. muss man leider ehrlich sein. Es ist einfach, man merkt es ja jetzt, wir sind im Jahr 4 eigentlich nach der Flut. Wir haben immer noch Baustellen, wo es noch nicht losgehen kann, weil immer noch Genehmigungen fehlen. Das hat ja alles einen unglaublichen Rattenschwanz, wenn ich jetzt neu bauen möchte. 1:1 Wiederaufbau, so wie vorher war, funktioniert auf allen Ebenen, das muss man wirklich sagen, können alle sehr gut mit umgehen, aber sobald ich dann eben ein bisschen zukunftsorientiert das Ganze wieder aufbauen möchte, was ja an vielen Orten auch wirklich so gemacht wird, dann komme ich eben in diese Genehmigungssituation mit rein. Und das hat natürlich viele verschiedene Facetten. Es ist ja dann eben nicht nur eben passt die Farbe von der Dachschindel. Es geht genauso auch eben um Gewässer, Naturschutz. Das gehört alles mit dazu. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und das muss alles mit bedacht werden. Und dementsprechend braucht auch der Wiederaufbau extrem lange Zeit. Was vielleicht den einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, erschrecken wird. Aber wenn man sich überlegt, wie lange normalerweise ein Neubau von der Schule dauert. Wenn ich jetzt von Start der Bearbeitung bis zur Fertigstellung von der Schule rechne, im Normalfall brauche ich ungefähr 8 Jahre. Das ist ein typischer Ablauf. Das ist nicht schnell, das ist nicht langsam. 8 Jahre komme ich hin. Wir werden es jetzt hier schaffen an vielen Stellen, dass wir im Bereich Schule auf 6 Jahre runterkommen. Das muss man sich mal vorstellen, weil alle mit an einem Strang ziehen, sparen wir 2 Jahre ein. Aber es sind immer noch 6 Jahre.
Also vielleicht da hake ich auch gerne ein, das ist wirklich so, das kann nur funktionieren, weil eben auch, das kann man sagen, die Behörden, die wollen ja auch, also es ist nicht so, dass man hier ist und viele Dinge sind auch nur möglich, weil die Situation so ist. Gerade in der Raumplanung haben wir das, bei einer Sportanlage zum Beispiel, überhaupt die Möglichkeit, da Flächen umzuwandeln, es geht nur aufgrund der Situation. Aber unsere dicken Bücher, wo immer was mit Gesetz draufsteht, sind halt wie sie sind und da ist eben auch der Handlungsspielraum oft eingeschränkt und das ist für die Friedenszeit gemacht, nicht in so einer Situation und da ein bisschen mehr Flexibilität, nicht das Gesetz zu beugen, darum geht es nicht, sondern eben mit Verwaltungsvorschriften dann konkret gegen vorzugehen, das ist auch gemacht worden, aber da ist Potenzial drin, sagen wir es mal so.
Ja, wenn man das vielleicht auch weiterspinnen würde, genauso wie es eben seitens Aufsichts- und Dienstleistungsdirektionen Teams gibt, die Fördermittel bearbeiten, Förderanträge bearbeiten, speziell nur für dieses Thema hier im Wiederaufbau. Vielleicht sollte man in Zukunft, wie du eben gesagt hast, Ahrtal wird es nicht mehr beeinflussen, aber in Zukunft bei der nächsten Katastrophe, die wahrscheinlich kommen wird irgendwo, dass man dann einfach sagt, okay, wir brauchen genauso auch auf der Genehmigungsseite vielleicht einfach ein starkes Team, was sich ausschließlich um diesen Bereich kümmert. Weil wenn man jetzt sich überlegt, die Menschen, die Genehmigung für den normalen Bau, wie jetzt gerade, wie es sonst üblich wäre, geben müssen, bearbeiten müssen, die haben jetzt zusätzlich, wie gesagt, diese ganzen Projekte, die aus dem Wiederaufbau kommen. Aber es sind jetzt nicht 100 Menschen mehr, die das Ganze genehmigen können, die gibt es ja gar nicht. Also das gehört einfach auch mit zu der Wahrheit dazu, dass man da vielleicht in einer zukünftigen Katastrophe ein bisschen anders denken sollte.
Weil das Gute an der ganzen Sache ist, dass es dann wieder rausreißt. Die Erfahrung haben wir auch, einen guten Umgang mit dem Fördermittelgeber. Also das muss man auch sagen. Also die finanzielle Seite, was ja oft dann gesagt hat, wir fließen keine öffentlichen Gelder oder sowas, können wir nicht bestätigen.
Absolut nicht.
Also ob es die ADD ist, MDO oder so MKIM ist, also die Projekte, wenn wir die dann mal besprochen haben und man sich klar ist, dann funktioniert das auch gut. Also das ist auch an dieser Stelle, muss man das auch mal auch dem Publikum so dann auch sagen. Es ist eher die Genehmigungsseite, die es langsam macht, als die Geldseite.
Das funktioniert wirklich gut, gerade was du so im Nebensatz gerade so reingepackt hast, so wenn das mal besprochen ist, wenn das mal abgestimmt ist, also es ist natürlich unheimlich viel Abstimmungsaufwand dahinter, oftmals bevor überhaupt ein Förderantrag gestellt werden kann. Das heißt, ich setze mich schon vorher mit den Ministerien, mit wem auch immer, wer nur notwendig ist, zusammen, spreche durch, was ist denn überhaupt notwendig, dass ihr die Chance habt, diesen Förderantrag zu bewilligen. Und da wollen wirklich alle mitarbeiten. Also da muss man wirklich sagen, das ist eine tolle Unterstützung. Da wird viel geholfen. Da heißt es immer wieder, Achtung, denkt bitte da dran oder dieses oder jenes würde helfen. Das ist wirklich sehr, sehr toll.
Der Wiederaufbau in der Verbandsgemeinde Altena ist ja ein Mammutprojekt. Darüber haben wir eben auch schon gesprochen. Und hinter den Kulissen ist ja in den letzten 4 Jahren schon ganz viel passiert. Erzählen Sie doch mal, Herr Schell, wie Sie gestartet sind.
Absolutes Chaos, muss man schon sagen, gar nicht böse gemeint, aber es ist ja, wir hatten ja keine Struktur. Wir haben zum 01.01.2022 die Zukunft Mittelaar gegründet. Da mussten vorher die Beitrittssatzungen und Satzungen noch durch die Gemeinderäte, das ist ein 100% kommunales Unternehmen. Das heißt im Prinzip, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns erstmal Container besorgt, wir haben erstmal einen Firmensitz uns quasi erst in Rech, dann in Dernau zusammengestellt, muss man eigentlich sagen, und sind da jetzt auch, werden auch da bleiben, in so eine Containeranlage, die wir mit den Johannitern zusammen nutzen, die zur Verfügung gestellt haben, und auch mit der Ortsgemeinde sitzen wir da ja sehr eng, und dann ist man so gestartet, ja, wie läuft ein Förderantrag, was brauche ich für ein Ablagesystem, wie tauschen wir Informationen aus, wer ist wie beteiligt, also erstmal dieses Ganze rundherum aufzubauen. Es ging aber direkt los und wir haben auch direkt dann den Kindergarten, die temporäre Kindergarten und die temporäre Grundschule mussten wir errichten, die mussten im August versorgt sein. Also wir haben im Prinzip, wir haben gebaut und geplant und gemacht und nebenher das Unternehmen noch aufgebaut. Das war schon so, sagen wir, die Anfänge waren spannend.
Herausfordernd,
aber auch sehr spannend, und man, wie gesagt, man nimmt hier sehr viel mit, und auch da muss man sagen, von allen Orten, ob es Gemeinde Städtebund war, ob es die Verbandsgemeinde war, Kreis oder sowas, das war auch schon gut, dass man sagt, ihr müsst das haben, Steuerberater, Rechtsanwalt, das ist ja alles, muss ja alles juristisch auch sauber sein, aber wie gesagt, wir haben ein Briefpapier erstellt und wir haben letztendlich auf der anderen Seite direkt schon einen Kindergarten mit aufgebaut, also das ist so, und dann auch im Tiefbau, also komplette Versorgungsleitung gelegt, also NATO-Kabel gefunden, was machen wir damit, hat man die Feldjäger auf einmal vor der Tür stehen, also das sind ja alles Sachen, mit denen man ja nie in Berührung gekommen ist, und das alles auf einmal, und das hat sich dann, sagen wir mal so, nach 2 Jahren einigermaßen beruhigt.
Bei Julius Berger ist es ja so, dass die unternehmerischen Strukturen schon gegeben waren. Wie sind Sie denn gestartet hier im Ahrtal, beziehungsweise in der Verbandsgemeinde?
Boah, das klingt jetzt so, als wäre das alles strukturiert gewesen. Also man muss jetzt vielleicht mal ganz klar sagen, als wir gestartet sind im Oktober 21 mit einem kleinen Team, da hatte die Verwaltung der Verbandsgemeinde ein ausrangiertes Hotel bezogen und dort ein paar Bürotische reingestellt, und dann haben wir die Information bekommen, dass wir mit unterstützen sollen. Damals ging es um die Erstellung des Maßnahmenplans, also das Regelwerk die Sammlung von allen Projekten für den Wiederaufbau in den Ortsgemeinden und in der Verbandsgemeinde. Und da war es so, dass wir zum Glück den Besprechungsraum zugewiesen bekommen haben in diesem Hotel. Der Besprechungsraum war ein klassisches Hotelzimmer, wie man sich das so vorstellt. Irgendwie so 4x4 Meter, lass es 4x5 sein, dann wäre es schon viel. Und da drin standen dann ungefähr so 6 bis 8 60x60 Zentimeter Beistelltischchen. Und da sind wir dann zum Teil mit 8 Leuten drin gewesen und haben dann dort gearbeitet und haben dann eben die Themen zusammengebracht. Also wenn man sich vorstellt, unternehmerische Strukturen existieren und man kann jetzt einfach loslegen, das war da doch ein bisschen anders. Also es gab kein funktionierendes Internet und die ganze Grundlage existierte nicht. Wirklich von einer Datenablage bis hin zu Plänen existierte nichts. Wir sind dann wirklich zu Beginn erstmal in die Ortsgemeinden gefahren, haben uns mit Bürgermeistern und ich sag jetzt mal erfahrenen Menschen in den Ortsgemeinden getroffen und haben dann auf dem Plan erstmal markiert, was gehört euch denn, wofür seid ihr denn verantwortlich, was ist denn überhaupt kaputt, um erstmal rauszufinden, was passiert denn überhaupt. Und das Ganze haben wir dann in den ersten Monaten zusammengetragen, haben dann parallel dazu noch ganz grobe Schätzungen gemacht, was das Ganze kostet. Also wenn man sich die Maßnahmenpläne vom Anfang anschaut, da wurden wir auch oft von Bürgern angesprochen, sagen wir, spinnt ihr, was kostet, das kostet nie im Leben so viel. Da haben wir gesagt, ja, ist doch schön und gut, aber es ist doch besser, wenn wir das Ganze jetzt mal hier so geschätzt haben, auch wenn wir vorher gar nicht wussten, wie viel davon kaputt ist. Wir haben auch ganz viele Projekte gehabt, die wir noch nicht mal besichtigen konnten, wo wir wirklich dann bei Straßen einfach gesagt haben, okay, das ist die Länge. Wir haben mal geguckt, was an Bildern im Internet existiert. Das könnte so und so kaputt sein. Das wird die in die Richtung kosten. Also das ist sehr, sehr, sehr rudimentär und sehr schnell am Anfang passiert, erstmal um zu verstehen, worum es überhaupt geht. Das wusste niemand. Und dann haben wir natürlich geguckt, das war so die erste Phase, wie das Ganze weitergehen würde. Wir sind ja, ich hatte es eben so gesagt, Oktober 21 gestartet, Projektsteuerung aber erst im Herbst 22. Wir haben dann am Anfang nur von der Verbandsgemeinde den Auftrag bekommen, Grundlagen zu schaffen, um einen Förderantrag zu stellen. Das war eigentlich so unsere Aufgabe. Und dann haben wir mit einem kleinen Team das bearbeitet. Und parallel dazu ist eine europaweite Ausschreibung gelaufen zum Thema Projektsteuerung. Also es ist nicht so, dass wir direkt von Anfang an Projektsteuerung gemacht haben, sondern das Ganze ist erst im September 22 gestartet, das Thema Projektsteuerung.
Der Wiederaufbau im Ahrtal geschieht ja unter ganz besonderen Anforderungen. Worauf haben Sie denn besonders geachtet in der Planung und Umsetzung und vor allem auch Steuerung der Sanierungsmaßnahmen? Gibt es Dinge, die wichtig sind, die Ihnen auch wichtig sind als Projektsteuerer beim Wiederaufbau?
Also ein Thema ist natürlich die Sicherheit von Hochwasser. Und da muss man einfach tierisch aufpassen und wie Martin eben sagte, gefördert wird, was nach Regeln der Technik nötig ist. Und das kann oftmals wirklich auch eine große Chance sein, eine deutliche Verbesserung zu dem, was vorher einfach war. Natürlich geht aber auch immer noch mehr und das Tolle ist aber natürlich, wenn dann ein Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität kommt und sagt, okay, wir fördern euch jetzt an den Gewässern dritter Ordnung, also die kleinen Bäche in den Ortsgemeinden werden verwaltet von der Verbandsgemeinde. Bisschen komplizierter, hatten wir vorhin auch schon mal. Da wird eben nicht nur der 1:1 Wiederaufbau gefördert, sondern dort muss sich zwingend Gedanken gemacht werden, wie man das Ganze etwas resilienter dann wieder aufbaut. Und so sind diese Entwicklungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen eben dann auch im Rahmen der Förderung möglich umzusetzen, was natürlich eine unglaubliche Verbesserung ist.
Überschwemmungsbereich, das Zauberwort eigentlich. Es gibt ja eine neu festgelegte oder vorübergehend festgelegt, und so muss man es ja sagen, ist ja noch nicht ganz fix. Und das hat Auswirkungen auf jeden Tag, jedes Projekt. Und deswegen ist es so wichtig, auch zu gucken, was kann denn funktionieren? Ist etwas negativ? Wie muss ich das im Retentionsausgleich? Also wenn ich etwas aufbaue und dem Wasser quasi Platz nehme, muss ich der anderen Seite dem Wasser wieder was nehmen, geben. Und ich denke, was wichtig ist bei der Arbeit, die wir aber haben, auf was wir achten, ist vor allen Dingen die Nutzer. Also ist ein bisschen ja einfach gesagt Nutzer, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Kindergarten denke, den wir in Dernau haben ja, und dann sprechen wir natürlich auch mit den Menschen, die das nutzen. Also jetzt nicht mit den Kindern, die sind noch zu klein dafür, aber die Menschen, die da arbeiten, das Personal, das Jugendamt, Kreisjugendamt, Landesjugendamt, alle, die da in irgendeiner Form beteiligt, Veterinäramt, ach, da sind so viel beteiligt, die bindet man ein, was war gut, was ist schlecht, was brauchen wir, und da ist eben genau das Thema der Wiederaufbau eben, das nach Stand der Technik fördert, und deswegen müssen auch so viele eingebunden werden, und das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sehen. Es gibt so im Bereich Marketing, sagt man das ja, ne, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das ist auch bei unserer Rolle manchmal. Natürlich haben wir auch persönliche Empfindungen oder Interessen oder Einsichten, aber letztlich geht es immer darum, der Nutzer, der das ist, was macht er, was will er? Und das ist auch bei der Ortsgemeinde dann so, was will die Ortsgemeinde? Und man kann beratend zur Seite stehen und das wird ja auch genutzt bei allen Seiten, aber letztendlich wird die Entscheidung da getroffen und deswegen ist dieser Fokus Nutzer, also aus meiner Sicht das Wichtigste.
Ja, auch wenn man dann den Schritt weiter denkt, Gemeindeordnung, Einbindung von jugendlichen Kindern. Also es ist ja tatsächlich gesetzlich vorgegeben, was auch gemacht werden muss, was beachtet werden muss. Und das ist natürlich dann eine tolle Sache, wenn neue Schulkonzepte beispielsweise durchdacht werden, dass an der richtigen Stelle auch wirklich alle mit eingebunden werden und dann eben eine Chance haben, das Ganze für die Zukunft neu aufzustellen.
Sie haben da schon ein sehr wichtiges Schlagwort genannt, die Einbindung der anderen Akteure bzw. der Bürgerinnen und Bürger. Wie läuft denn diese Zusammenarbeit ab mit den Bürgerinnen und Bürgern? Wo werden die eingebunden? Wie nehmen sie die Gemeinschaft im Ahrtal bzw. in der Verbandsgemeinde wahr?
Also das, was für mich wirklich in der frühen Phase ganz, ganz spannend war, war wirklich, dass wir mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit der Bevölkerung zusammengesessen haben und haben tatsächlich darüber gesprochen, welche Maßnahmen kennt ihr denn? Welche Probleme gibt es denn gerade bei euch? Wo ist denn überhaupt was kaputt? Und das war dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal ein Verwandter des Ortsbürgermeisters und nicht der Ortsbürgermeister selbst, der wusste, da gibt es 16 Brücken, die hier irgendwo im Wald drin sind. Der kannte die alle auswendig und hat uns dann auf der Karte gezeigt, wo das ist, und dann sind wir dann gemeinsam raus und haben uns das gemeinsam angeschaut. Das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene ist, aber eben schon drüber gesprochen. Du musst ja natürlich einmal alle mitnehmen, die relevant sind. Die Nutzer, diejenigen, die später dieses Projekt übernehmen. Wir sind jetzt im Wiederaufbau, wir sind in der Bauphase. Sagen wir mal, eine Planungsphase sind vielleicht 1-2 Jahre, die Bauphase dann 2-3 Jahre. Nachher muss noch einiges an Papierkram gemacht werden, so, aber sagen wir mal ein Jahr noch hinten dran. Dann sind wir als Projektsteuerer im Prinzip ja aus diesen Projekten raus. Aber das Projekt wird ja bestenfalls 30, 40, 50, 60 Jahre und länger genutzt. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, da einfach alle mit einzubinden, die relevant sind. Und wir hatten es vorhin schon mal, die Bevölkerung mit den gewählten Vertretern ist permanent dabei. Bei jedem Projekt stehen wir mit den ehrenamtlichen Bürgermeistern, Ortsbürgermeistern, mit den Gemeinderäten im Austausch und sprechen ganz genau darüber, was gewünscht ist, was gefordert ist. Und das geht dann auch so weit, dass wir, ich glaube, da ist bei euch genau das Gleiche, regelmäßig in den Gemeinderäten sitzen oder in den Ausschüssen, sei es ein Bauausschuss oder ähnliches, und dann unsere Arbeit dann vorstellen und dann eben den Input, die Informationen aus der Bevölkerung und aus den gewählten Vertretern mit einfließen lassen in unsere Arbeit.
Ich glaube, die erste Zeit war vor allen Dingen, muss man ja auch sagen, die Menschen waren natürlich mit dem Wiederaufbau bei sich selber auch beschäftigt. Das heißt, was wir feststellen, sagen wir mal so das letzte Jahr, anderthalb Jahre, die Menschen sind, also viele sind fertig oder haben es geschafft, wieder ihr Haus herzurichten und haben jetzt auch tatsächlich überhaupt den Kopf frei, sich auch vernünftig zu beteiligen und so. Und dadurch gibt es natürlich auch schon mal Situationen, wo noch normal Entscheidungen, die getroffen wurden, einfach nochmal auf den Prüfstand kommen. Selten werden sie revidiert, aber trotzdem wird es nochmal geprüft, konstruktiv, gehen wir den richtigen Weg. Das ist auch richtig so. Und diese Schlaufen müssen auch aus meiner Sicht sein, denn ich sag mal, das erste halbe Jahr haben wir aufgeräumt. Auch infrastrukturell einfach nur aufgeräumt. Und da ist ja noch viel entschieden worden. Das fing dann an, als dann mit einem Planungsbüro dieses Thema Ortentwicklungskonzepte kam. Und das Witzige ist, da sind viele Sachen heute noch relevant oder man orientiert sich tatsächlich dran. Das hat dann in großen Workshops mit Arbeitsgruppen dann stattgefunden, wo auch viele Bürger sich beteiligt haben. Und letztendlich in einem Dorf ist es nun mal so, wenn gerade bei kleinen Festen oder sowas kommen dann auch schon mal, ich sag mal, konstruktive Vorschläge zurück, was man doch alles noch anders machen könnte. Das meine ich auch gar nicht böse oder schlimm, sondern das ist auch dann manchmal, hat man einfach den Blick nur auf dieses Projekt und dann kriegt man eben auch noch mal. Andererseits muss man auch manchmal sagen, das ist jetzt entschieden und wir gehen den Weg jetzt so weiter. Das ist aber die Aufgabe der Ortsgemeinde und des Ortsbürgermeisters. Und natürlich haben wir unsere erfahrenen Bürger, die natürlich vielleicht schon mal einen Platz mitgebaut haben oder wissen, wo das eine Kabel läuft oder genau sagen, das ist einfach ein wertvolles Wissen, was wir haben, und die versuchen wir natürlich eng einzubinden.
Also es war jetzt, glaube ich, auch eine sehr gute Veranstaltung, dieser Infomarkt, den wir verbandsgemeindeweit dann eben organisiert hatten mit allen Beteiligten, sei es eine Bahn, sei es eine LBM. Das ist unheimlich förderlich, dass dort die Bevölkerung informiert wird, was alles so passiert, dass man auch die Chance hat, sich zu äußern. Und manche Entscheidungen sind natürlich bereits getroffen, wie du eben sagtest, dann manches kann man nicht mehr ändern, dann ist die Entscheidung getroffen. Aber wenn jemand wirklich konstruktiv einen Gedanken hat und den äußert an der richtigen Stelle, dann wird das natürlich auch bedacht.
Vielleicht an der Stelle auch die Aufmunterung zu sagen, dass Informationen nicht nur Bringschulden, sondern auch eben Hohlschulden sind. Und ich denke jetzt auch mit der Kampagne in der Verbandsgemeinde, die Möglichkeiten über WhatsApp, über die Internetseite, über den Infomarkt, der sehr gut besucht war. Und vor allem hat man da alle Akteure, und da sind keine ich sag's jetzt mal salopp, keine Praktikanten, die da diese Stände betreiben oder betreuen, sondern das sind alles genau die Entscheider, die da stehen vom LBM, Bahn etc. Die kann man wirklich fragen und die können auch Auskunft geben. Und da kann ich immer nur an die Zuhörer appellieren, nehmt das wahr. Das ist wirklich eine wertvolle Sache, mit sehr viel Aufwand verbunden. Und da kann man sehr, sehr viel Informationen sich auch holen.
Das ist ein sehr schöner Punkt, nochmal zu erwähnen oder die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde und darüber hinaus einzuladen, die Veranstaltung wahrzunehmen, auch die Informationskanäle zu nutzen. Die Kommunikation ist nicht einseitig. Das heißt, wir freuen uns auch über Rückmeldungen und die Projektsteuerer beziehen die Bürgerinnen und Bürger auch aktiv mit ein. Wir haben jetzt über ganz viele positive und erfreuliche Punkte gesprochen. Wie geht es denn nun konkret in den kommenden Monaten weiter mit dem Wiederaufbau? Was erwartet Sie jeweils als Projektsteuerer in der täglichen Arbeit?
Wir haben es, glaube ich, jetzt mehrfach schon erwähnt, dass wir gerade an vielen Punkten es geschafft haben, aus der Planungsphase rauszukommen und jetzt in die Bauausführung zu kommen. Das sieht man, glaube ich, vielerorts bereits schon und dementsprechend ist das, was gerade akut ist. Also es gibt in der Projektsteuerung, spricht man oftmals über 5 verschiedene Projektstufen. So die ersten 3 Projektstufen bis zur Ausführungsvorbereitung ist oftmals schon erledigt und jetzt sind wir in der Projektstufe 4 mit vielen Projekten in der Bauausführung. Das ist das, was jetzt gerade voll läuft. Also da werden wir die nächsten 1-2 Jahre knallt es hier richtig. Das muss man wirklich sagen. Da passiert sehr, sehr, sehr viel. Die Ortsgemeinden und auch die Verwaltung waren nicht müde, uns alle anzuschieben und zu pushen, dass das Ganze alles schnell geht und wir dann eben auch geordnet in diese Bauausführung reinkommen. Und das passiert jetzt gerade. Das wird Stück für Stück, jeden Monat fangen neue Baustellen an.
Genau, und das alles im Hinblick auf die Schnittstellen. Die Bahn wird jetzt bald fertig sein und ich gehe auch davon aus, dass es schaffen, so wie die tatsächlich das Tempo vorlegen und die auch ein Beschleuniger im Wiederaufbau waren. Vielleicht kann man es an der Stelle auch nochmal wirklich sagen, bei allem Einschränkungen und auch Lärm am Sonntagmorgen, das muss man ja nun mal so sehen, haben die aber auch eben da etwas gemacht, was daran hängen alle kommunalen Straßen, die Bundesstraße, die Radwege, das hängt alles zusammen. Und in dem Zuge können wir zum Beispiel manche Projekte auch jetzt erst angehen, beziehungsweise sind eben noch in der Planungsphase. Und für uns konkret ist es, ich kann jetzt für die 3 Orte sagen, wir haben 3 Großprojekte, die da wirklich, das ist der Wagplatz in Maischoss mit den 14, das hast du eben angesprochen, mit 14 Einzelprojekten. Ein Riesenabstimmungsbedarf, wo wir sehr gut unterwegs sind. Die Nepomuk-Rech hoffentlich, dass wir die dieses Jahr vergeben können, die Planungsleistungen. Und gerade in dem Ort, da hängt alles andere wirklich an dieser Brücke. Das sieht man jetzt. Viele Bürger fragen uns ja auch, da passiert ja nichts. Wenn die Brücke geplant ist und der umfällt, dann kann man das Prinzip einmal auf links drehen und wirklich tolle und zukunftsfähige Konzepte da auch umsetzen. Und dann sieht man auch direkt was. Und in Dernau ist es die Sportanlage, die außerhalb ist. Da wird man auch erstmal noch nichts sehen. Aber das ist eben mit das Thema Planungsrecht schaffen. Aber im Ort ist ja schon sehr viel passiert mit der Brücke oder auch in Tennisplätzen oder sowas, wirklich was man sieht. Und dieses, du sagst, Felix, es ist so, wir haben sehr, 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 sehr viele Planungen, die laufen, die kurz vor Abschluss sind und die jetzt umgesetzt werden. Und das ist so ganz konkret immer dieses zwischen konzeptioneller Phase und Planung auch den Kopf zu haben und dann einfach rauszugehen, lege ich jetzt das Stromkabel links oder rechts rum her, weil es gerade nicht anders geht. Dieses Switchen ist eigentlich so die Herausforderung, die eigentlich jeden Tag ansteht.
Dann lassen Sie uns zum Abschluss doch gerne nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. So rein hypothetisch, wir treffen uns in 3 Jahren hier in diesem Podcast wieder. Wie hat sich das Leben der Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde im Rahmen des Wiederaufbaus verändert? Was ist schon passiert? Was ist abgeschlossen?
Also ich glaube, dass, ich habe ja eben gesagt, 3 Jahre, ich glaube, wir sind nur noch 5 oder länger hier. Ich glaube, aber in 3 Jahren werden wir einen ganz großen Teil, wird die Bauausführung ganz großen Teil weiter sein und auch abgeschlossen sein. Also wir werden Großprojekte, die Schule, wird knapp wahrscheinlich, aber...
Oh, jetzt macht er mir Druck, ja, hier, der Kollege.
Deswegen, nein, also für unseren Bereich, klar, das ist, aber das wird man deutlich sehen. Es werden Großprojekte abgeschlossen sein und ich glaube, der Mehrwert wird auch langsam zu spüren sein. Also der Radweg, die Bahn, man kann wieder, die ersten Ortsdurchfahrten könnten dann auch schon fertig sein. Also man wird das schon merklich sehen in allem. Ich glaube allerdings, bis daraufhin, die nächsten 3 Jahre, und Felix hat es eben gesagt, dann lass uns hier krachen. Das wird genauso sein, weil vor allem, wenn die Bahn weg ist, wird ja der LBM die Bundesstraßen angehen. Und das wird für uns alle auch in der Logistik der Baustellen noch einen sehr, sehr großen Kraftakt bedeuten. Ich hoffe, dass wir das alles, diese Kraft dann auch haben, das so durchzuziehen. Denn ich glaube, danach können wir wirklich uns hinsetzen und aufatmen und sagen, da haben wir doch was Schönes geschafft.
Ja, also kann ich dir nur vollkommen beipflichten. In 3 Jahren ist wirklich schon sehr, sehr viel geschafft. Also man merkt jetzt, im Bereich der Schulen sind wir alle schon am Arbeiten. Das ist natürlich dann was immens eine Verbesserung für die Kinder und für die Bevölkerung direkt für Auswirkungen hat. Brücken werden schon gebaut sein, was natürlich auch nicht ohne ist, so eine Brücke zu bauen an der A, ist tatsächlich mit sehr vielen Regularien verbunden. Und das werden wirklich viele, viele merken. Man muss aber auch sagen, das werden 3 Jahre, die mit Einschränkungen einhergehen, sei es verkehrlicher Art oder auch Lärm, so wie du eben schon mal sagtest, die Bahn, also das ist immer so ein Spagat, den man hat. Man kann schnell bauen, wenn man Tag und Nacht arbeitet. Also bis zu einem gewissen Grad geht das natürlich, aber darunter leidet natürlich eine Bevölkerung. Das geht nicht alles. Im Ausland ist das ein bisschen anders. Also da kann ich aus meiner Erfahrung sprechen. Da wird dann halt auch mal 24 Stunden auf der Baustelle gearbeitet. Aber da sind die Gegebenheiten andere. Und dementsprechend werden die nächsten 3 Jahre auf jeden Fall sehr spürbar sein. Und auf jeden Fall wird man in 3 Jahren schon sehr viel sehen, dass vieles sich verbessert hat. Und auch, bin ich fest von überzeugt, besser als vor der Flut ist.
Das klingt gut und es bleibt auf jeden Fall spannend. Zum Abschluss ergänzen Sie doch gerne noch den Satz, das wird, mit den ersten Worten, die Ihnen so einfallen.
Also ich muss jetzt, das ist ja hier so ein bisschen geflügelt, man muss ein Wortspiel machen und deswegen ist für mich der Gedanke, das wird fabelhaft. Da müssen wir natürlich dann das mit einbauen, ne? Ganz, ganz wichtig. Natürlich mit ein bisschen schmunzelnden Auge, aber tatsächlich, also ich bin fest davon überzeugt, dass das richtig gut wird. Die Chance, die diese Region jetzt hier hat, aus dieser Katastrophe heraus diese unglaublichen Investitionssummen zu bekommen, das wäre ja niemals sonst passiert. Es wird einmal fast alles neu gemacht. Da wird die Region die nächsten 50 Jahre von zieren.
Ich hatte es schon mal gesagt, so Sätze bekommt man dann immer und das ist auch mit zwei, drei Worten eigentlich nicht zu sagen. Ich sage immer, das wird wieder unser schönes Ahrtal, obwohl es das ja eigentlich auch immer schon noch ist. Man muss halt gucken, guckt man nach unten oder guckt man in die Weinberge. Das sage ich auch jedem Besucher. Ich sage, wenn ich hier hinstelle, guckst du in die Weinberge, es hat sich ja nichts verändert und diese Regionalität und diesen Landschaftsbereich, den wir nun mal einmalig haben, der hilft uns ja auch in der ganzen Umsetzung. Ich glaube auch, und das unterschreibe ich auch zu 100%, glaube ich, dass wir einer der modernsten Regionen in Deutschland sind. Ich glaube, da ist auch noch Potenzial und ich glaube auch, dass wir vielleicht das eine oder andere liegen lassen müssen aus den gegebenen Umständen. Von daher glaube ich, können wir da sehr frohen Mutes und mit sehr, sehr viel positive Energie nach vorne gehen, denn die werden wir brauchen.
Danke Ihnen für das spannende Gespräch zum Wiederaufbau hier in der Verbandsgemeinde und zum schönen Ahrtal. Schön, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Wenn Sie auch weiterhin beim Wiederaufbau in der Verbandsgemeinde Altena gut informiert am Ball bleiben wollen, dann abonnieren Sie gerne den Podcast oder auch unseren Newsletter und unseren WhatsApp-Messenger-Kanal. Oder schauen Sie auch auf Instagram oder unserer Website www.altena-daswird.de vorbei. Den Podcast möchten wir für Sie und mit Ihnen gestalten. Da freuen wir uns auch immer über Ihr Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Das wird Wiederaufbau-Podcast der Verbandsgemeinde Altena. Eine Produktion von IFOG im Auftrag der Verbandsgemeinde Altena.